Ja, sind tussendoor een keer sinds hier gebleven en hebben Einführung da gemacht. Habe etwas gesagt über die drei Kennzeichen eines normal funktionierenden Gemeinde. Vers 3, euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und eure Geduld in der Hoffnung. Welche ist unser Herr Jesus Christus vor Gott und unserem Vater? Wenn das verglichen dann mit der Referenz in Offenbarung 2, bei der ersten Gemeinde in Ephes, die erste Liebe verloren hat, die haben auch Werk, Arbeit, Geduld gehabt, aber die haben den Glauben, Liebe und Hoffnung vergessen. Und haben dann gesprochen, dass das eigentlich etwas ist, was man nur festhalten kann, durch die persönliche Beziehung mit dem Herrn Jesus Christus recht zu halten. Und unsere Hoffnung, haben wir besprochen, hat zu tun mit der Rettung von unserem Körper. Römer 8, Vers 23 und 24 wird darin erwähnt, dass unsere selige Hoffnung nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir haben des Geistes Erstlinge, sehnen uns auch bei uns selbst nach der Kindschaft und warten auf unseres Leibes Erlösung. Denn wir sind wohl selig, doch in die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man das hoffen, dass man sieht? Also die Hoffnung ist die Erlösung des Leibes. Unsere gesegnete Hoffnung, dass auch unser Leib errettet wird, unsere Seele ist nun schon errettet. Dann wird erwähnt die Auserwählung in Vers 4, meine lieben Brüder von Gott geliebt, die wissen, wie ihr auserwählt seid. Also unser Evangelium ist bei euch gewesen, nicht allein im Wort, sondern beide in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit, wie ihr wisset, welche Leib wir gewesen sind unter euch um euret Willen. Die Auserwählung, die Erwählte, die sind die Erwählten, in Matthäus 24, Vers 24, wird nochmals als Erwählten dargestellt. Und das betrifft keine einzige von neugeborenen Christen in der Gemeindezeit. Matthäus 24, Vers 24, denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen Wunder tun, das verführt werden in den Irrtum, wo es möglich wäre, auch die Auserwählten. Die Auserwählten hier in Matthäus 24 haben nichts zu tun mit Christen. Die ganze Bibel geht über die Trübsalszeit, über Juden, schaut den Punkt von Sabbat an, von Vers 20. Jesus als Menschensohn, der zurückkommt, in Verbindung mit Zeit kommen, in Vers 27, 30. Und es ist eine Beharrung bis ans Ende, Vers 14 und 13. Und das hat nichts zu tun mit einem einzigen von uns geborenen Christ. Das ist genau das, was alle ihre Lehrer tun. Die platzieren hier die Auserwählte als Auserwählte Christen. Das waren Juden, wie im Alten Testament, in Jesaja 45, Vers ja. 4, um Jakobs, meines Knechts Willen, und um Israels, meines Auserwählten Willen. Er rief dich bei deinem Namen und nannte dich, dass du mich noch nicht kanntest. Das ist die Auserwählte, die Auserwählten, da in Matthäus, und die haben nichts zu tun mit den angeborenen Christen. Auserwählung, nochmals, hat zu tun und ist gegründet auf Vorkenntnis. Und Gottes unwiderstehliche Gnade hat nichts zu tun mit Vorkenntnis. Was ein Sünder tut mit Gottes Rettung, tut er aus sich selbst. Gott platziert einen erretteten Sünder im Leibe seines Sohnes. Und Gott regeneriert oder lässt einen Sünder von neuem geboren werden. Das tust du nicht nach deinem Willen, das tut Gott in dir. Wie Adoption, adoptiert wird, ein Kind wird adoptiert. Das tust das Kind nicht, die Eltern adoptieren das Kind. Du bist adoptiert von Gott. Aber die Bedingung ist, dass du durch Glaube sein Sohn, sein Auserwählte aufnimmt und dann wirst du adoptiert auserwählt von Gott in Christus. Das tut er dann. Und ähnlich was bei den Calvinisten, das hatten wir natürlich gehabt mit Calvinismus, was sie tun in Römer 9, Vers 16, dan zeggen ze immer, Gott de Souveränität moet ook alles doen. Ik zitiere in Römer 9, Vers 16. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Und nicht Gott will für dich den Sohn empfangen, aber du musst das selbst tun. Römer 9, Vers 16 sagt, dass Gott die Bedingungen stellt, für dich, um Barmherzigkeit von Gott zu empfangen. Und du kannst diese Barmherzigkeit Gottes nur an einem Ort auf dieser Welt bekommen. Das ist das Ort von seiner Wahl. Und das ist bei Golgotha. Dort kannst du Gottes Gnade und Barmherzigkeit bekommen. Und wenn du das suchst, oder findest du bei einem anderen Ort als Golgotha, endest du in de eeuwige voorzegen. Dat is wie God dat auserwählt had, bestimmt had. Nu terug, zu 1. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 5. Dat unser Evangelium is bij euch gewesen, niet alleen in Wort, sondern beide in de Kraft und in dem Heiligen Geist und in de grote Gewissheit. Wie wisset, welche Lei wir gewesen sind unter euch um euren Willen. Also der erste ist das Punkt, unterscheidet das unser Evangelium. Das ist sehr wichtig, weil Paulus und Stephanus und Timotheus, Vers 1, die schreiben diesen Brief an die Thessalonicher, die sie selbst gegründet haben in Christus. Paulus nennt es auch mein Evangelium in Römerbrief. Es wird auch erwähnt von Paulus in Apostelgeschichte 20, Vers 24. Das Evangelium der Gnade Gottes. Und das ist das Evangelium, was wir predigen. Das ist sehr wichtig. Warum? Weil es gibt auch andere Evangelien, die auch in der Bibel und außen der Bibel gepredigt werden. Und die Frage ist, was für ein Evangelium predigst du oder predigt jemand? Nun, warum ist das wichtig? Weil wenn jemandem ein Evangelium predigt, anders als was erwähnt wird als mein Evangelium von Paulus, oder Paulus' Evangelium, oder Evangelium von der Gnade Gottes, dann ist ein Mensch, oder ein Engel, oder wer auch verflucht, ein Tempel. In Galater, Kapitel 1, Vers 8, bis Vers 10, dann warnt Paulus, dass da Leute kommen, die Christen, die Galater, verwirren, und das Evangelium Christi verkehren. Galater 1, Vers 8, aber so auch wir oder ein Engel von Himmel euch würde Evangelium predigen anders, denn das wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir jetzt gesagt haben, so sagen wir auch abermals, jemand euch Evangelium predigt anders, denn das ihr empfangen habt, der sei verflucht. Predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zu Dienst oder gedenke ich Menschen gefällig zu sein? Wenn ich den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Das ist sehr wichtig, das letzte Teil war, ein Prediger, die den Menschen gefällig versucht zu sein, soll niemals Gnade alleine predigen ohne Werke. Weil ein Mensch ist unheilbar selbstgerecht. Das heißt, er möchte immer selbst etwas tun, um sich vor Gott zu rechtfertigen. Also eine Person, die irgendwo eine Religion predigt, das von Gott akzeptiert wird, soll nicht nur alleine die Gnade Gottes predigen. Das ist genau das, was alle Religionen gleich haben. Die versuchen, Menschen zu gefallen. Um nicht zu sagen, nur alleine Gnade von an Gott initiierten Erlösung. Das findest du in keiner einzigen Religion. Nur die biblische Christenheit sagt das Glaube von einem vollkommenen Sünder, der nichts Gutes ist, einem vollkommenen Erlöser. Zweimal wird gewarnt, um kein anderes Evangelium zu predigen. Und du denkst natürlich dann von, das ist doch zu klar, das sind doch orthodoxe und katholieke und protestanten, darauf acht geben. Nein, das tun sie nicht. Und der Grund ist, dass, das ist auch die typische Herr, Gott konnte nicht auch einfach sagen, weißt du was, Jongens, mag dat niet zo schwer. We hebben hier de tijd de gemeente, die is toen weer van de Auferstehung of de Kreuzigung, bis de Rückung. En hier hebben we het Evangelium der Gnade Gottes, en dat is het. Hier hebben we de Römerweg, en dat musst du glauben, en we hebben nog een Sündengebet erin, en dat is fertig. Konnte Gott getan haben, oder nicht? Dat is geen probleem. Tut er niet, waarom doet er dat niet? Om Leute, die met een falsche Einstellung zu Gott oder Gottes Wort kommen, zu verwirren en für ewig zu verdammen. Nochmal. Gott hat es absichtlich nicht gemacht, um Leute mit einer falschen Einstellung für ewig zu verdammen, dass sie an Evangelium glauben, was erwähnt wird im Neuen Testament, aber ein falsches Evangelium ist im Vergleich mit dem Evangelium der Gnade Gottes, was Gott an Paulus offenbart hat. Aber Gott ist doch Liebe. Ja, ein ganz anderer Gott, als viele Menschen denken. Es gibt 10 Evangelien, die in der Bibel besprochen werden. Wir haben das Evangelium von Matthäus. Das muss man mal aufschreiben. Die 10 Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Wir haben, was wir nennen, mein oder Paulus Evangelium. Das Evangelium der Gnade Gottes. Was ist das für ein Evangelium? Dass Christus gestorben ist für die Sünde nach der Schrift, dass er begraben ist und am dritten Tag wieder aufgestanden ist nach der Schrift. Das heißt, Christus ist gestorben für die Sünden, nach der Schrift, und begraben und er ist aufgestanden. Das ist 75% negativ. Und das ist ein Viertel 25% positiv. Also Gottes Einstellung ist negativ. Und der Grund ist, dass ein Mensch Natur Sünder ist, in ihm nichts Gutes. Also es fängt an mit Sterben von einem verkommenen Erlöser, für sündende Menschen begraben werden, weil ohne Sünde ist der Tod. Und dann, nach dreimal negativ, ist das Positive ihres Auferstehens, hat Sünde, Tod und Hölle und Satan besiegt. Also das Evangelium ist 75% negativ. War auf der Straße in Zürich am Samstag und habe ich wirklich gehört, was da so gepredigt wird. Also eigentlich haben wir nur gepredigt und nur Massa gepredigt, glaube ich, und die andere. Noch eins? Oder die Ezra, sein Schwiegerbruder oder so. Hast du gehört, was er so gepredigt hat?
Keine
Evangelium. Keine Evangelium. Was war das ungefähr so, was er gepredigt hat?
Ja, so braucht Jesus für dein Leben. So. Mhm. Bisschen pragmatisch.
Genau. Ja, Masse ist was anderes dann, aber die haben natürlich was zugehört, vermutlich erst bei uns. Aber du siehst, dass diejenigen, die schon etwas tun möchten, nicht mal wissen, was Evangelium ist. Das ist tragisch, nicht? Wirklich tragisch. Es ist 50% negativ. Und das ist auch ein Grund, warum es Masse weiß ist, wenn man mit jemandem individuell redet, was ich heute oder auf die Straße. Fang an mit den 10 Geboten. Weil heute, wenn Leute nicht ein Bedürfnis sehen, dass sie Sünder sind, dann musst du 10 Gebote gebrauchen. Und danach hören sie vielleicht zu so bisschen aus diesem nur reinkommen. Wir haben das Evangelium nach Abraham. Da bleiben wir in Galater 1, bin ich weiter in Galater 3, Vers 8. Die Schrift hat alles zuvor ersehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Daarom verkündigde sie dem Abraham, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. Dat is het Evangelium nach Abraham. Had niets te tun met wie wir errettet zijn, maar het is het Evangelium, was Gott aan Abraham gegeben hat. Dan hebben we een Evangelium in Hebräer 3 en Hebräer. Dat is het Evangelium. Zo. Nach Abraham. Goede nachricht voor die Heiden. Welke 3, 8. Dan gaan we dus even naar Sophia, Caleb en Joshua. Dat hebben we maar besproken in Hebreeën 3 en 4. Als God zegt, keer rein ins Land. En dit is Land, ein und töte alle Riesen. Dat is een militaire, politische attacke op een volk, völker, die gerichtet werden sollen. Das ist auch ein Evangelium. Problem war, auch damals haben die das nicht geglaubt und kommen nochmals 40 Jahre in der Wüste rundum spazieren. Dann haben wir das Evangelium nach den Juden im tausendjährigen Reich. Wir sehen in Matthäus 24, Vers 14. Also eigentlich in Trübsalzeit, können wir sagen. Matthäus 24, Vers 14. Anderes Evangelium als das, was heute gepredigt wird. Es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Völker und dann wird das Ende kommen. Also wir haben hier das Evangelium vom Reich. Vom Reich, das ist jüdisch. Das Ende von der Trübsal. Das erklärt da, warum wir zum Beispiel in Offenbarung 7, glaube ich, haben diese 144.000 Leute, errettete Juden, in der Himmel Offenbarung 14, also zur Geschichte Israels. Und dann hat man auch in der Trübsalzeit das ewige Evangelium. In Offenbarung 14, Vers 7 und 8, glaube ich. Ich sah einen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Das ist auch der Grund, warum heute von Rom so gut drin. Die bildet Engel ab in, mit Flügeln. Weil ein Engel fliegt, aber ein Engel kann auch fliegen ohne Flügel. Superman hat auch noch Flügel, oder Spider-Man, oder He-Man, oder Batman, oder wie sie alle heißen, ja. Die macht keine Flügel, die fliegen auch durch die Luft. Nou, een Engel kan ook vliegen, een Engelse jonge man ohne Flügel, die kan ook door de Luft vliegen ohne Flügel. En die hatte een ewig Evangelium zu verkündigen, denen die auf Erde sitzen und wohnen. En alle Heiden, unterscheide das, und Geschlechter und Sprachen und Völker, nicht die Juden, Heiden, und sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Zeit des Gerichts ist kommen und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserbrunnen. So, drei Dinge: Gott fürchten, in die Ehre geben und de Schöpfer anbeten. Nichts zu tun mit Glaube an die Kreuzigung für die Sünden, die Begräbnis und die Auferstehung Jesu Christi. Nichts. Anderes Evangelium. Na, ist verflucht. Ja, wäre so gewesen, wenn das Evangelium gleichzeitig gepredigt wurde. Daarom muss man recht teilen. Evangelium von Paulus, bis in Rücken, Leib Christus hier. Een ander Evangelium, hier wird gepredigt. Das ist ein Evangelium an allen Heiden und Geschlechtern und Sprachen und Völkern. Na, hier ist das Reich. Hier haben wir das ewige Evangelium. Das ist heidnisch. Und das ist auch Trübsal. Und das siehst du auch in Offenbarung 7. In Offenbarung 7, weil es gibt kein Leib Christi mehr, das heißt keine erretteten Leute mehr. Wir sehen in Offenbarung 4, Vers 2. Offenbarung 7, Vers 2. Ich sah einen anderen Engel aufsteigen von der Sonnenaufgang, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und schrie mit großer Stimme zu den vier Engeln, welchen gegeben ist, zu beschädigen die Erde und das Meer, und er sprach: Beschädiget die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis dass wir versiegen, die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Ist die Zahl, Vers 4, 5, 6, 7, 8, 144.000, das sind Juden. Und die sind in Offenbarung 14 entrückt im dritten Himmel. Offenbarung 14, Vers 1, ich sah ein Lamm stehen auf dem Berg Zion, das ist nur Jerusalem, mit ihm 144.000, die hatten den Namen seines Vaters geschrieben an ihren Stirnen. Und Vers 3, ihr sangen wie ein neues Lied vor dem Stuhl und vor den vier Tieren und den Ältesten. Niemand kon dus niet leren over die 144.000 die er koud zien van de erde. Dat zit Jungfrauen, vers 4. Dat zit de jungfräuliche Evangelist, jüdische Evangelisten, die in Matthäus 25 erwähnt werden als sie haben Öl und die Öl konden sie verlieren und müssen sie mit Geld zurückkaufen, glauben und werken. Die zitten in de dritte Himmel hier, onder mijn stoel, nu nog op de erde. Dat zijn diejenigen, de groepen Juden, die van het Rijk. En gleichzeitig, Openbaring 7, schauen we niet weiter aan, vers 9. Danach sah ich und siehe eine große Schar, welche niemand zählen konnte, aus allen Heiden und Völkern und Sprachen von dem Stuhl stehen und von dem Land. Das ist eine andere Gruppe, aber die sind auch errettet, die sind auch im dritten Himmel. Aber das sind errettete Heiden. Die erste Gruppe, in de dritten Himmel von Offenbarung 7 und Offenbarung 14, sind errettete Juden. Also, das sind zwei verschiedene Gruppen. Das ist einer der wichtigsten Beweise, dass es kein Leib Christi mehr gibt. Wenn man nicht durch den Trübsus hat, nach den Rücken der Gemeinde, kommen halt zwei verschiedene errettete Gruppen, zwei verschiedene Evangelien. Und heute ist ein errettete Heide oder ein errettete Jude ein Christ hier. Er ist nicht mehr ein heiliger Judenchrist, er ist einfach Christ. Bist du ein errettete Heide? Bist du ein Christ? Und wenn du in der Folge siehst, ein errettete Jude ist auch ein Christ. Aber hier sind sie errettete Heide und errettete Jude. Sind zwei verschiedene Gruppen, auch im Himmel. Und dann haben wir noch das Evangelium vom Reich. Haben wir nun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich muss noch eins haben. Und Evangelium nach den Juden. Und ja, die kannst du nehmen. Matthäus 4, 23. Und Jesus ging umher in ganzen galiläischen Landen, lehrte in ihren Schulen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte allerlei Seuche und Krankheit im Volk. Er predigt das Evangelium von dem Reich. Das ist es dann unter anderem gewesen, also später in einer Apostelgeschichte, in Apostelgeschichte 2. Und dann predigt Petrus das Evangelium. Und dann sagt er in Kapitel 2, Vers 37 zu den Juden, das sind Männer, liebe Brüder, tut Buße, lasse ich in jullie taufen auf den Namen Jesu Christi zu vergeben der Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Und wenn jemand heute als Christ oder als Heiden hier Buße tut und sich taufen lässt im Wasser, im Namen Jesu Christi, dann bekommst du echt nicht den Heiligen Geist. Weil du musst, was hier nicht in ist, ist Glaube an das Blut von Jesus Christus. Das Blut wird nicht erwähnt in Kapitel 2, 3, 4, 5, 6. Kein Blut ist nicht mitgeprägt. Es kommt rein bei Paulus und Evangelium der Gnade Gottes. Also, unser Evangelium, haben wir schon erwähnt, ist nicht das, die Bergpredigt, ist nicht die Zehn Gebote, ist nicht die goldene Regel. Das heißt, du sollst tun, was du willst, was ein anderer dich tut. Das ist kein Evangelium. Da wird niemand durch errettet. Und die Thessaloniker, die haben das Evangelium gehört in Kraft, im Heiligen Geist und große Gewissheit. Wenn jemand eine Sündenvergebung bekommt durch Glauben an Jesus Christus, dann weiß er, weil niemand dacht, um zu sagen, das ist so. Jahre her war ein alter Theologe, hat mit einem kleinen Mädel gesprochen und der alte Theologe hat alle Bücher geschrieben und so weiter und war verloren. Und ein kleines Mädchen, sie war 7, 8 Jahre alt, hat sich gestrahlt und sie liebte Jesus und der alte hat gesagt, ja, wie weißt du dann, dass du errettet bist? Der Kerl ist vor seinem Tod, hat Bücher geschrieben, aber keine Ahnung, wo die Ewigkeit war. Das Mädchen schaut so einfach an, ich sage einfach, ja, das weiß ich einfach. Aber wie weißt du das dann? Ich weiß es einfach. Warum? Erst Johannes 5, Vers 13 sagt, so habe ich geschrieben, die glaubt in den Namen des Sohnes Gottes, auf dass ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habt. Ich wisset es. Sie weiß es. Ihr nicht, warum? Ihr seid errettet. Sie weiß es. Und das weiß ich auch, ich wurde errettet. Der Gott ist gnädig. Ich glaube, Jesus Christus, und ich habe mir gedacht, Mann, ich war reformiert erzogen, jede Woche 10 Gebote gehört. Das nicht so, das ich tun und so weiter, immer wissen, ja, ich habe das gefühlt, das ist falsch gemacht. Und dann wissen, alle sind ihn weg. Ich weiß, ich habe ihn gesehen, das war eine Offenbarung. Ich dachte damals, das ist natürlich eine schöne Sache für jeden reformierte, erzogene, evangelische, abfällige Sünder. Aber da war ich mal falsch drin. Aber es war eine große Gewissheit. Das ist ein Kennzeichen von wahrer Begegnung, eine große Gewissheit. Und dann sage ich dir weiter, wie ihr wisst, welcherlei wir gewesen sind unter euch um euren Willen. Mit anderen Worten, sie haben das Leben gesehen von diesen Paulus, Silvanus und Timotheus unter ihnen. Das ist sehr wichtig. Damit verbunden ist immer Nachfolge, Vers 6, ist es unsere Nachfolge geworden, um des Herrn. Auch sehr wichtig, schau die Reihenfolge an. Erstens ist Nachfolger von Paulus, Silvanus, Timotheus und dann des Herrn. Das ist die Reihenfolge. Und dann hat er das Wort aufgenommen unter viele Trübsalen mit vor dem Heiligen. Da kommen Trübsalen. Eines hat mein alter Bruder hat gesagt, vier Richter. Sag du, wenn ich in meinem Haus gekommen bist, habe ich nur Ärger und Trübsal. Ja, das ist nicht ich, aber weil diejenigen, ich repräsentiere, Jesus Christus, ist in einem Haus gekommen, in einem Körper gekommen. Ja, und dann, da gehören Trübsal, das gehört dazu. Habe ich ihm auch immer gesagt. Du willst Gott selig leben? Musst du verfolgen bleiben. Wenn es nicht selig leben und in der Welt leben und spielen, ja, kommt auch kein Ärger. Wenn es richtig aufnimmt, bringt es nur nahe Jesus Christus. Aber erstens, du musst lernen, den richtigen Mann zu folgen. Nun, Schlachter natürlich, wie der Vergleich mit 1. Korinther 11, Vers 1. Das ist ganz klar in der alten Luther. Seid meine Nachfolger gleich wie ich Christi. Ich habe den Schlachter, weil das Wort Nachfolger ist zu schwer. Natürlich, keiner versteht das heute. Was ist das nun? Nachfolger. Vielleicht noch wahr auch, weil keiner folgt überhaupt jemandem nachhört, maar folgt nur sich selbst nachhört. Dat is niet aan die dingen fühlen. 1. Korinther 11, Vers 1. Seid mein Nachahmer, gleich auch ich Nachahmer des Christus bin. Nou, Paulus war geen Nachahmer, er war ein Nachfolger. Aber Schlachter hat gesagt, er is een Nachahmer. Ik doe das gleiche wie Satan, dan word ik een Nachahmer. Dat is een Imitator. En dan zegt er zo in 1. Korinther 4, Vers 15 und 16. Ich ermahne euch nun, werdet meine Nachahmer. Das zerstört das ganze Idee, weil ihr sagt genau, da sind andere falsche Lehrer reingekommen, die wollen eure Lehrmeister sein und deswegen müsst ihr auch mich nachahmen. Also, kannst du bedenken, wie dumm die Leute sind von Schlachter? Du kannst wirklich nicht nachfolgen, aber sie haben keinen einzigen Gehirnlehrer geworden oben. Es ist normal, wenn du errettet bist, du musst lernen, den richtigen Mann nachzufolgen in die richtige Richtung. Ein alter Evangelist hat gesagt, du kannst mit jedem Mensch den richtigen Weg gehen, solange als du den richtigen Weg gehst. Du kannst mit Ungläubigen, du kannst mit ungläubigen Eltern und so weiter, ungläubigen Frau, einfach in die Gemeinde gehen und so weiter, Recht tun, Sünde an der Seite tun, solange sie mit dir gehen möchten, in den richtigen Weg, das ist okay. Wenn Christen, von was für einem Grund auch plötzlich nicht mehr auf den richtigen Weg gehen wollen, gehen sie von selber weg. Dann musst du aufpassen, dann musst du einfach, da kommt eine Trennung da. Aber es ist niemals recht, einen Kilometer mit einer falschen Person, also mit einer guten Person, auf den falschen Weg zu gehen. Dann war es auch nicht so sektarisch zu werden in bestimmte Dingen. Problem heute ist, dass wir keine Nachfolger in Leib Christi haben, wir haben nur Nachahmer. Weißt du, wer die größte Nachahmer sind, oder eigentlich Götzendiener sind der Welt? Das sind mehr als 1 Milliarde Moslems, oder Mohammedane besser gesagt, und eine Milliarde ungefähr Maria-Götzendiener. Weil, denk mal nach, ein Moslem folgt Mohammed nach, so wie er tut. Daarom is het, goed schaut, die Sharia-gesetzen zeggen oft, wenn du de Koran oder Mohammed beleidigt, geht zusammen. Koran, in de jaren 80, beides. Das heißt, de Koran is een Buch, was hinweist, dass was Mohammed getan hat, kannst du auch tun. Und da kannst du mit wegkommen. Mohammed hat het gleich getan mit Mose. Militaire Herrscher, reingehen, Leute ermorden, Frauen nehmen, viel kannst du haben und alle Beute zu dir nehmen. Das ist, was Mohammed getan hat. Das ist eigentlich der, warum ein Koran das Verhalten von Mohammed versucht zu rechtfertigen. Und alle Juden und Christen, die sich Schweinhut aufnehmen. Das ist zusammengefasst, der Koran. Also, ein Moslim folgt Mohammed nach. Was ist das? Wenn du ihn beleidigst, Mohammed, untergrabt das, oder die Koran, untergrabt das sein Fundament, um zu tun, was Mohammed getan hat, nämlich Leute ausmorren, die einen anderen Glauben haben, oder materiële dingen hebben, und so weiter, oder meer Frans nemen wie er haben kan. Dat is wat ze willen. Ganz cool, fluister. En damit verbonden zijn die Katholieken, die das Gleiche doen, en eigenlijk een Deutsche Weintrinker, die niemals verheiratet is in Rom nachvolgt, die leert dat Maria ohne Sünde geboren is, die überhaupt gegenwärtig is na ihren Tod, die 1 miljard Gebete gleichzeitig über die ganze Welt hören kann, die leert dat door Jesus Christus fleischlich auffressen kan, jeden Sonntagmorgen 11 Uhr, en dat keiner wissen kan, wohin Gebene stirbt, met Ausnahme, wenn seine Nachkommen nog zoveel tausend Franken zahlen voor alle messen, en dan braucht er weniger langer zu diesen Tegelfeuer zu schnorren. Nou, dat sind de 1 miljard Nachfolger van een Papst, die leert dat man eine Frau anbeten muss als Gott. Dat hebben 2 miljard Leute schon. En die zijn aber am meisten Christen vervolgd de laatste 2000 jaar, 1500 jaar. En damit verbonden hat man een paar Götzendiener, wie Darwin en Marx, die leren dat eigenlijk es geen Gott gibt. Atheistisch, ze zijn dat niet geworden. En het andere, dritte grote systeem van Christenvervolging zijn atheistische Kommunisten, die ook mensen als Gott darstellen, die eigenlijk Lenin, Stalin, Marx nachfolgen. En die grootste, wat ze dan doen is, van de Romeinse die zegt, ja, weißt du was, ihr seid Nachfolger eines Mannes. Man hat de Darwisten gehad, de Lutheranen gehad, de Calvinisten gehad, de Noxianen gehad, Leute, die, dan zeggen ze immer, ja, ihr folgt een Mann nach. Sagt Paulus, niet umsonst hier, seid meine Nachfolger, gleich wie ich Christi. Man muss, ihr seid unsere Nachfolger geworden und des Herrn. Es ist normal, dass man erstens ein Mann nachfolgt, wie er Christus nachfolgt. Das ist ganz normal. Und dann kommt der Moment, dass du sagst, ja, ich habe meine Überzeugung und so weiter, ich ziehe den Herrn Jesus Christus weiter, aber Gott, ein kleines Kind folgt auch nicht Jesus nach. Ein kleines Kind folgt dich nach als Vater oder Mutter. Das ist normal. Das ist auch in geistlicher Hinsicht normal. Aber du wirst immer beschuldigt als Bibelgläubiger, du bist ein Nachfolger von einem Mann. Lutheraner sind eigentlich Menschen, die einfach die Bibel, Lutherbibel, als Autorität gehabt haben und versuchten, das anzuwenden. Und haben dann Martin Luther in bestimmten Hinsichten Lehre gefolgt. Nun, der Grund, warum du heute attackiert bist, sagen sie, ja, du folgst einem Mann nach, ist ganz einfach, andere Christen, die führen, haben keine Männer, die ihnen nachfolgen, wie der Pastor Christus nach, was ist das Problem? Ganz einfach. Sie trainieren auch keine individuelle Diener als ein Individu. Sie nehmen einen älteren Prediger, Pastor, nehmen nicht einen jüngeren zusammen und versuchen sie eins auf eins Dinge zu nehmen, wie Gebet, Bibelstelle lernen, Straßenprediger, Unterricht und so weiter. Das tut er nicht. Und dann willen sie böse Aufdringen, die das schon tun. Was sie produzieren, ist diese Roboter. Muss man schauen bei den Jehovas Zeugen und die Mormonen. Das sind alle Klonen. Die haben nur Persönlichkeit. Sie reden das Gleiche, sie sagen die Worte gleich ähnlich. Es sind absolute Klonen. Die Freie Evangelien sagen auch das Gleiche. Die gleiche. Sie lachen auch die gleiche Art und Weise. Sie lachen die gleiche Art und Weise. Sie lachen. Sie meinen nichts davon. Das haben sie gelernt, das haben sie nachgeahmt. Also das Problem ist, dass du junge Männer, ich bin überzeugt von, du kannst selbst, was du gelernt hast, eine neue Generation junge Männer weitergeben, Predigt, Unterricht, Lehre, Dienst. Paulus hat Silas, Timotheus, Titus trainiert, mit ihnen mitgenommen auf die Reise. Und das ist verbunden mit Kraft, Heiligen Geist und große Gewissheit. Und damit verbunden ist das Wort Freude. Schau das mal an. Trübsal und Freude gehen zusammen. Das sehen wir mit Philipperbrief. een brief wo die kleine Gemeinde Mazedonien in Philippi viel Trübsel durchgemacht hat, aber deswegen Freude im Heiligen Geist hat. Wahre Freude ist immer verbunden mit etwas durchmachen für Jesus Christus. Zweite Frucht des Heiligen Geistes ist die Freude. Und die Grund ist dann, sodass ihr worden seid, ein Vorbild allen Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Wenn du nicht folgen kannst, kannst du auch nicht führen. Passt. Mhm. Einfach ist es. Warum? Du kannst nicht unter Autorität leben, deswegen sagst du auch nicht Dinge mit Autorität, weil du bist ja nicht unter Autorität. Das ist ein Grund, warum ich, wenn ich vorsichtig bin, um das Material, was wir hier so aufnehmen, zu schnell zu veröffentlichen. Weil es sind genügend Leute, die sagen, das ich gerne habe, kann ich das Material haben, aber sie kommen nicht und bezahlen keinen Preis, um hier zu sitzen unter Gottes Wort und unter Lehre. Und das formiert dein Charakter mehr, als nur die Kenntnis aufnehmen. Und wir haben eine Gesellschaft, ich muss einfach Kenntnis haben. Ich habe das Kenntnis, ich habe Internet und so weiter. Aber ich denke nicht, dass das Internet hilft, um mehr geistliche Gemeinde zu machen oder mehr Erweckungen zu bringen. Kenntnis an sich ist nicht eine Sache. Wir brauchen Männer, die Jesus Christus persönlich nachfolgen. Das heißt, dass die Männer haben, die als Beispiel sind, als andere ihnen können folgen, dass du das wieder an treue Menschen weitergeben kann. Und nochmals, diese kleine Gemeinde, wo Paulus nur 3 Wochen gewesen war, ist ein Vorbild allen Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Das ist also ganz Griechenland heute, mit Ausnahme von der Peloponnesus, mit Ausnahme von Korinth und unten. Denn von euch ist auserschollen das Wort des Herrn, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist auch euer Glaube an Gott ausgebrochen, also dass nicht Not ist, etwas zu sagen. Es ist nicht ihre Liebe, die ausgebrochen ist. Siehst du das? Es ist euer Glaube. Der Glaube kommt aus der Predigt des Wort Gottes. Das ist der wichtigste Punkt, den Glaube. Der Glaube offenbart sich in einem praktischen Verhalten, um das Wort wieder weiterzugeben. Die Thessaloniker waren Täter des Wortes, Jakobus 1, 22, nicht nur Hörer des Wortes. Sie haben das, was sie gesehen und gehört haben von Paulus, angewendet in ihrem Leben. Warum? Weil Paulus hat auch mit ihnen gelebt. Sie haben das Leben gesehen von Paulus. Philipper 4, Vers 8 und 9 sagt es so. Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht, was keusch, was lieblich, was wohllautet, ist es da eine Tugend, ist es da ein Lob, dem denket nach. Also es fängt an, um das, was recht ist, hier nachzudenken. Und dann das Neue von Philipper 4, welches ihr auch gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, Paulus war ein Vorbild, das tut. Anden, dit is het woord. Zo biedt de Heer des Friedens met euch zijn. Zo behoudest du een praktische vrede in een wandel met de Heer. Met al dingen die du gehört, gesehen, gelernt hat, aan mir, dus in een lebendiges Beispiel, anwenden. Nou, dat is met eigen kinderen. Met eigen kinderen. Er tut wie du. Wenn du een blödsje macht, macht er ook een blödsje. Du musst een beetje aufpassen, een beetje beneden, mache ich een winst. Und so nehme ich dann das Wasser und dann muss ich auch, oh, weißt du, einfach um meine Kehle zu spülen. Und David tut nächste 2 Tage alles. Oh, auch so. Nur ein kleines Ding. Aber in geistlicher Hinsicht geht das Gleiche. Du denkst, weißt du, ich kann das mal, wenn ich tun. Und wenn du jemanden hast, der zum Herrn geführt hat, und die sieht das, tut ihr das auch. Dann sage ich auch, du musst aufpassen, wie ihr euch kleidet. Wenn jemand zum Herrn führt, wenn du nicht normal gekleidet bist, tut ihr das auch nicht. Wenn du einen Ohrring in hast, tut ihr auch einen ein. Oder tut ihr nicht seine raus. Nimm als Beispiel. Diese jungen Bekehrten haben angefangen zu zeugen. Und sie waren nicht verschämt von Christus. Sie haben nicht geschämt für ihn. Dann Vers Glaube offenbart sich ihm, wenn man regelmäßig predigt, wenn man sich nicht schämt für das Evangelium der Gnade Gottes. Wer sich aber mein und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, der wird sich auch des Menschen Sohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Jesus und seine Worte schämen, das ist das Problem heute, Markus 8, 38. Eine Person, eine Gemeinde, die im Glaube aufgebaut ist, spricht von der Person von Jesus Christus und seinen Worten. Nou, das ist, du sagst oft, ja, aber das kostet mir etwas. Nein, er schützt dich. Er schützt dich wirklich, weil du bist geschützt von diejenigen, die als Sünder etwas von dir haben wollen. Und weil du mit Jesus Christus kommst, haben sie kein Interesse mehr daran. Und du bist geschützt von die Christen, die nur parasitieren auf dich. Und du kannst besser dann mit ein paar ein gutes Kontakt haben, rund um Gottes Wort, dan met de menge Christen, die einfach nur parasitieren, aber eigentlich kein Interesse haben, um den Herrn Jesus persönlich nachzufolgen aufgrund von Gottes Wort.
Amen.
Ich weiß, es ist ein einfacheres Leben. Ich habe es oft überlegt und so weiter, aber meine Meinung, wie normal, es lohnt sich niemals Ecken zu schneiden, niemals den Mund nicht aufzutun für den Herrn Jesus und seine Worte. Apostel, zurück zu 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Denn sie selbst verkündigen von euch, was für einen Eingang wir zu euch gehabt haben und wie ihr bekehrt seid zu Gott, von den Abgöttern zu dienen, den lebendigen und wahren Gott. Und zu warten seines Sohnes vom Himmel, welchen ihr auferweckt hat von den Toten, Jesum, der uns von dem zukünftigen Zorn erlöst hat. Drei Dinge, die ein Kennzeichen sind von gesunde Gemeinde, gesunde Christen. Bekehren von Abgöttern zu Gott, praktisch den lebendigen und wahren Gott zu dienen, Friedens, seinen Sohn zu erwarten vom Himmel. Der lebendige und wahre Gott, der geliebte Apostel, ist Jesus Christus selbst. Sagt 1. Johannes 5, Vers 20. Der lebendige Gott dienen ist Jesus Christus dienen. Das ist sehr wichtig. 1. Johannes 5, Vers 20, unabhängig was Mohammed natürlich sagt, oder ein Jude sagt, Jesus Christus, seinem Sohn, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. 1. Johannes 5, Vers 20. Ich diene Gott, dann soll jemandem Jesus Christus dienen müssen, das heißt, er soll von ihm sprechen, ihm dienen müssen in der Gemeinde, wo er zentral steht und wo seine Worte zentral stehen. Das ist das Kennzeichen von einem normalen Christ, einem normalen bibelgläubigen Nachfolger. Und schauen nach diesem zu warten seines Sohnes vom Himmel. Titus 2, die herrliche Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Das ist unsere Hoffnung. Das heißt, wenn wir sprechen über was wir erwarten, erwarten wir eine Person, die uns holen kommt. Das ist unsere Hoffnung. Wir erwarten nicht, dass der Antichrist kommt. Ja, er kommt schon, aber unsere erste Erwartung ist nicht das. Unsere Erwartung ist ihm. Unsere Erwartung ist nicht, dass wir durch ein Teil oder das größte Teil diese Trübsalzeit gehen. Wir müssen uns schon. Du glaubst es nicht. Wir haben in Amerika Christen, neugeborene Christen, die haben einen zweiten Haus irgendwo in the middle of nowhere, in der Wüste, Wald, mit dabei diesen Generatoren, dass man Elektrizität aufwecken kann, Quellen gegraben, Maschinengewehre gehabt und so weiter, Nahrung für 3,5 bis 7 Jahre und so weiter, und diesen Blickzeug angeding, alles da. Sie sind überzeugt, sie gehen durch, sie wechseln, sie studieren wieder nicht. Sie denken, dass die Entrückung der Gemeinde hier stattfindet, Entrückung von den Trübsalheiten. Das sind nicht ein oder zwei Leute. Also sie sind beschäftigt mit das 666 und so weiter. Und sie denken, dass die amerikanische Regierung irgendwo auch mit Antichrist verbunden wird. Also wenn dann die Attacken kommen auf die Bijbelbelt, mit Raketen und so weiter, via een UNO-Armee, die eigenlijk attackiert via Kuba in Südstaaten und so weiter. Hat man Christen, die diese Häuser gebaut haben, die haben auch Raketen gebaut unter dem Boden, die dann nach oben gehen und die sind gerichtet auf Washington. Das glaubst du es nicht. Nein, aber das ist, was heute erwähnt wird bei Leuten, die nicht schauen auf Jesus Christus, die bald kommen kann. Merkzeichen des Tieres, von wiederhergestellte Römische Reich. Ja, das kann jeder sehen, die, wenn ich Ahnung habe, hier der Streichcode ist überall drauf, 666, ich kann es nicht vermissen. Ja, und dann was? Ich kann auch nur ein Chip nehmen, in meine Hand schießen, und das hat keinen Effekt auf meine Rettung. Nur, warum nicht? Weil mein Seele ist losgeschickt von meinem Fleisch. Ich kann Chip reinnehmen, ich verliere meine Rettung nicht. Aber hat ein Christ, das wurde recht schnell eine Ahnung von solchen Sachen, die zieht es von, im Moment, dass wir einen Chip nehmen müssen und so weiter, ja, dann sind wir verloren. Wir haben Leute, ich habe eine Person einladen wollen, die konnte nicht kommen für die Bibelkonferenz. Und die denkt, echt, wusste ich nicht, davon gemacht. Ja, da kommt eine Erweckung in Amerika, eine geistliche Erneuerung. Maar ik kan niet ruhig sagen, we zijn niemals in ganz Leben, dass wir eine Erweckung zu erwarten haben am Ende von der Zeit der Gemeinde. Maar warum? Jede Zeitperiode endet mit Abfall und nicht mit Erweckung. Tausenden bekeerd, ja, worden tausenden bekeerd. Die Charismaten sind gut. Oh, Herr, ich sehe hier Welle von Erweckung auf de vierde, de fünfte, de sechste, wie soll ich sagen. Kommt hier über die Schweiz und so weiter. Ich sehe Tausende, die kommen zum Glauben. Halleluja. Ich sage, geh mal auf die Straße in Zürich vor ein paar Stunden stehen und predige das Evangelium und schau mal, wie viele Leute sich bekehren. Geh an die Standardgemeinde ein und predige einfach über die Richtung Jesu Christi. Du bekommst niemals eine Einladung mehr zurückzukommen. Nirgends. Sie wollen keine Erweckung haben. Das letzte Gericht, das Ende der Welt. Ja, gut, das Ende der Welt. Man verkauft alles und so weiter, man geht zu einem Berg und wartet da, bis das Ende der Welt kommt. Wir haben zu warten auf Jesus Christus. Und damit endet auch Offenbarung. Ich kann es nicht verpassen, aber gut. Die meisten lesen ihre Bibel nicht mehr. Was ist das größte Gebet am Ende von das letzte Buch der Bibel? Er spricht, der solches Zeug, ja, ich komme bald. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Das ist das, was Johannes Bennett, ich kann es wissen, ja. Ich sage nicht, ich warte der Antichrist oder so etwas. Nein, ich sage, Jesus Christus muss zurückkommen. Komm bald, Herr Jesus. Das ist die Hoffnung, die wir haben sollen. Wir sollen darauf warten müssen. Jahren her war eine junge Frau, die hat ihren Mann geheiratet und sie musste leider noch wegen finanzieller Sachen zu Hause wohnen bei ihren Eltern. Und er musste dann weiter wegarbeiten, einen Tunnel bauen und so weiter. Ich kam einmal in 10 Tagen zurück und sie ist natürlich abends und rechnen und so weiter. Kam am Samstag zurück. Freitag sagt sie, ein Frühstück. Nein, noch ein Tag. Also, ein Tag, was ein Tag? Ein Tag. Mein Mann, er kommt zurück. Morgen kommt zurück. Oh ja, das wissen wir doch. Dann geht vorbei. Samstag Frühstück. Edwin sitzt da. Und sie, komm, Freunde. Heute ist der Tag. Heute ist der Tag? Ja, mein Mann, er kommt zurück. Oh ja, natürlich, das wissen wir schon. Unterschied ist, alle drei wussten es schon. Eine hat ihn erwartet. Ist das Unterschied? Wir haben viele Leute, die sagen, ja, die entrücken uns, das kennen wir alles schon. Ja, aber die Frage ist, erwartest du ihn auch? Oder weißt du noch nur etwas davon? Das ist ein Unterschied. Erwarten oder ein Sehnsucht danach haben oder einfach nur Kenntnis über die Tatsache haben. Das ist ein großer Unterschied. Die meisten haben kein Interesse, um inwendig zu erwarten. Nun, wenn wir ein Nachfolger sind von Jesus Christus, dann sind wir kein Nachahmer. Und ein Nachfolger von Christus hat eine Erwartung, um ihm einmal persönlich zu begegnen. Und wenn du unbekannte Sünde hast, dann sagst du echt nicht, Mann, ich erwarte ihn, wunderbar. Oder wenn er nicht die Arbeit tut, die der Herr von ihm fragt, auch von den Herrn, dann sagst du echt nicht, ich erwarte ihn. Und dann sagst du, Herr, bleib noch ein paar Jahre weg, ja, ich muss noch was auch tun. Indisch gesinnt. Ja, wenn er einen himmlischen Sinn hat, sagt, ich möchte ihn sehen und ihm von Angesicht zu Angesicht, wo er eine Wohnung für mich bereitet hat. Das ist meine Hoffnung. Dazu höre ich zu Hause. Und das ist eine der schwersten Dinge, um diese Hoffnung lebendig zu halten. Wie es schwer ist, die erste Liebe zu bewahren, ist ebenso schwer, im Glauben durchzuziehen und schwer, um die Erwartung frisch zu halten. Aber ich bin überzeugt, dass, wenn wir das darüber beten, dass der Herr uns schon eine frische Erwartung gibt. Und es hilft uns auch oft, um, wenn die Erwartung lebendig bleibt, das, was wir durchmachen müssen, einfach als Zeitlicht zu sehen und mehr den ewigen Blick im Auge zu bekommen. Okay, lassen wir hier eine Pause machen und dann nächstes Mal weitergehen bei Kapitel 2.